Schweine gegen mich gewendet, und meinen letzten Hirschen habe ich fürs Essen verschwendet. Ferkel in Pflaumensoße, gefüllt mit Kastanien und weißen Trüffeln. Schließlich muss ein Mann auch essen. Was gab es bei euch?
Hammel, murmelte Molander.
Er klang nicht besonders begeistert.
Wir haben uns eine gekochte Hammelkeule geteilt.
Gewiss seid ihr satt geworden.
Leo wandte sich an Alaras.
Der Sohn eines Lords sollte freigebig sein, Sphinx. Wie mir zu Ohren kam, hast du dein Kupferglied geschmiedet, darauf trinke ich.
Alaras lächelte ihn an.
Ich lade nur meine Freunde zum Trinken ein, und ich bin nicht der Sohn eines Lords. Das habe ich euch schon einmal gesagt. Meine Mutter war eine Händlerin.
Leos Augen waren braun und glänzten vom Wein und vor Bosheit.
Deine Mutter war ein Affe von den Summer Isles. Die dornischen Vögeln doch alles, was ein Loch zwischen den Beinen hat. Womit ich dich nicht beleidigen will. Du bist zwar braun wie eine Nuss, aber wenigstens badest du, ganz im Gegensatz zu unserem gefleckten Schweinejungen.
Er deutete auf Pate. Wenn ich ihm meinen Krug aufs Maul haue, könnte ich ihm die Hälfte seiner Zähne ausschlagen, dachte Pate. Der gefleckte Pate, der Schweinejunge, war der Held von tausend zotigen Geschichten, ein gutmütiger Hohlkopf, dem es stets gelang, die fetten Lords, die hochmütigen Ritter und die aufgeblasenen Septone, die ihn plagten, zu übervorteilen. Jedes Mal stellte sich am Ende heraus, dass sich hinter seiner Dummheit eine Art wunderlicher Verschlagenheit verbarg. Die Erzählungen schlossen stets damit, dass der gefleckte Pate auf dem hohen Stuhl eines Lords saß oder bei der Tochter eines Ritters im Bett lag. Aber das waren bloß Geschichten. Im richtigen Leben erging es Schweinejungen niemals so gut. Pate dachte manchmal, seine Mutter müsse ihn gehasst haben, als sie ihm diesen Namen gegeben hatte. Alaras lächelte nicht mehr.
»Ihr werdet euch entschuldigen.« »Ach ja?« entgegnete Leo. »Wie soll das gehen, wo meine Kehle so trocken ist?« »Ihr macht eurem Haus Schande, mit jedem Wort, das ihr von euch gebt,« warf ihm Alaras vor. »Ihr macht der Citadel Schande, indem ihr einer von uns seid.« »Ich weiß. Also spendiert mir Wein, damit ich die Schande ertränken kann.«
Molander sagte,
»Ich will euch am liebsten die Zunge an der Wurzel ausreißen.«
»Tatsächlich? Aber wer würde dir dann von den Drachen erzählen?«
Leo zuckte abermals mit den Schultern.
»Der Mischling hat recht. Die Tochter des Irrenkönigs lebt, und sie hat 3 Drachen ausgebrütet.«
»3?«
fragte Rona erstaunt. Leo tätschelte seine Hand.
»Mehr als 2 und weniger als 4. An deiner Stelle würde ich es noch nicht mit dem goldenen Glied versuchen.«
»Lass ihn in Ruhe«, warnte Molander.
»Was für ein ritterlicher Hüpffrosch, wie du möchtest. Jeder Mann auf jedem Schiff im Umkreis von 300 Meilen von Quart redet über diese Drachen. Einige behaupten sogar, sie mit eigenen Augen gesehen zu haben. Der Magier neigt dazu, ihnen Glauben zu schenken.«
Armin schürzte missbilligend die Lippen.
»Marvin ist nicht vertrauenswürdig. Erzmeister Peristan wäre der Erste, der euch das bestätigen würde.«
»Erzmeister Rüam denkt das Gleiche«,
warf Rona ein. Leo gähnte.
»Das Meer ist nass, die Sonne ist warm und die Menagerie hasst den Mastiff.«
»Er hat für jeden einen Spottnamen«, dachte Pate. Aber Marvin sah wirklich eher aus wie ein Mastiff, denn wie ein Maester, das konnte er nicht leugnen. Als wolle er dich beißen. Der Magier war nicht wie die anderen Maester. Es hieß, er verkehre mit Huren und Heckenzauberern, unterhielte sich mit behaarten Ebenesern und pechschwarzen Reisenden von den Summer Isles in ihrer eigenen Sprache und opfere falschen Göttern in dem kleinen Seemannstempel unten bei den Speicherhäusern. Manche behaupteten, ihn in der Unterstadt gesehen zu haben, bei Rattenkämpfen und in schwarzen Bordellen, wo er sich mit Komödianten, Sängern, Söldnern und sogar Bettlern abgebe. Einige flüsterten einander gar zu, Er habe einst einen Mann mit bloßen Fäusten getötet. Als Marvin nach Oldtown zurückkehrte, nachdem er 8 Jahre im Osten damit verbracht hatte, Karten von fernen Ländern zu zeichnen, nach verlorenen Büchern zu suchen und bei Zauberern und Schattenbindern zu studieren, hatte Weinessig Vaelin ihn Marvin den Magier genannt. Der Name hatte sich bald in Oldtown herumgesprochen, sehr zu Vaelins Verdruss.
»Überlass die Zauberei und die Gebete den Priestern und Septonen, und richte deinen Verstand lieber auf die Weisheiten, auf die sich ein Mann verlassen kann«,
hatte Erzmeister Ryam Pater einst geraten. Aber Ryams Ring und Stab und Maske waren aus gelbem Gold, und seine Maesterkette wies kein Glied aus valyrischem Stahl auf. Armin blickte von oben herab den faulen Leo an. Seine Nase war perfekt dafür geeignet, lang und dünn und spitz.
»Erzmeister Marvin glaubt an viele seltsame Dinge«, sagte er, »aber er hat auch nicht mehr Beweise für Drachen als Molander. Sind doch alles nur Geschichten von Seeleuten.«
»Da irrst du dich«, erwiderte Leo.
»Im Zimmer des Magiers brennt eine Glaskerze.«
Auf der fackelerleuchteten Terrasse breitete sich Schweigen aus. Armin seufzte und schüttelte den Kopf. Molander lachte. Die Sphinx ließ Leo nicht aus den großen schwarzen Augen. Rhone sah verwirrt aus. Pater hatte von den Glaskerzen gehört, hatte allerdings nie eine brennen gesehen. Die Glaskerzen stellten eines der bestgehüteten Geheimnisse der Citadelle dar. Wie es hieß, waren sie aus Valyria nach Oldtown gebracht worden, 1000 Jahre vor dem Untergang. Pater hatte gehört, es sollten 4 sein, eine war grün, 3 waren schwarz. Und alle hatten eine hohe, in sich gewundene Form.